Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium Kapitel 5. Das Evangelium nach Lukas Kapitel 5. Wir lesen miteinander die Verse 17 bis 26. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmengen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und er sprach zu ihm. Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O du heiliger und so hoch erhabener Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Du bist auferstanden und du lebst und du wandelst auch jetzt in unserer Mitte. Und wir danken dir, dass wir wieder hören dürfen von dir und von dem, was du getan hast. Wie wunderbar bist du. Die Ewigkeit wird nicht ausreichen, um alles zu erforschen, was in dir zu finden ist, Herr Jesus. Und so hilf uns jetzt, dass wir dich tiefgreifender erkennen, damit unser Leben tiefgreifend verändert wird, mehr und mehr. Herr, wir bitten dich, schenk uns jetzt dazu deine Gnade, um deines Namens willen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. In unserem heutigen Predigttext hören wir von einer Begebenheit, die Menschen in Staunen versetzt hat. Die Leute waren völlig außer sich. Sie waren fassungslos. Sie wurden mit Furcht erfüllt. Das heißt, ein kalter Schauer lief ihnen über den Rücken. Sie erlebten etwas, wo man Gänsehaut bekommt, wo man sich die Augen reibt, wo man sich zwickt, ob man wohl träumt. Man kann seinen Augen kaum glauben, was man dort sieht. Vers 26, schaut mal. Und Staunen ergriff alle. Und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Sie sagen, sie haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Im Griechischen steht, sie haben Paradoxes gesehen. Paradox meint entgegen der Erwartung, gegen alle Meinung. Was sie hier erleben, geht gegen alles, was sie erwartet hätten. Es widerspricht allem, was sie dachten zu wissen. Niemals hatten sie so etwas gesehen noch gehört. Sie sind absolut fassungslos. Und ja, Christus, Christus. Christus macht dich sprachlos. Er ist alles andere als gewöhnlich. Er ist ein König aus einer anderen Welt. Er ist der Mensch gewordene Gott. Und das sehen wir in unserem Predigttext. Und möge das, was wir hier hören, auch dich dazu bewegen, zu staunen über Christus und Gott zu verherrlichen. Lasst uns schauen, was hier Außergewöhnliches über Christus zu lesen ist. Mein erster Punkt lautet: Christi außergewöhnliche Anziehungskraft. Die außergewöhnliche Anziehungskraft Jesu Christi. Vers 17. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heile. Überlegt euch das. Also niemand kannte Jesus von Nazareth, den Zimmermann, bis er mit etwa 30 Jahren anfing zu predigen. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Innerhalb von wenigen Monaten wird er im gesamten Land berühmt. Beim ganzen Volk, und nun sehen wir auch das erste Mal, auch bei der religiösen Elite des Landes. Wir lesen hier das erste Mal im Lukas-Evangelium von Pharisäern und Gesetzeslehrern, die dort sitzen. Durch das Markus-Evangelium wissen wir, dass Christus hier in Kapernaum gelehrt hat. Woher kommen diese Männer nochmal, diese Pharisäer und die Gesetzeslehrer? Nun zunächst einmal aus der Gegend, aus Galiläa, aber auch aus der Hauptstadt, aus Jerusalem. Also laut Google Maps braucht man von Jerusalem nach Kapernaum 34 Stunden zu Fuß. Diese Leute nahmen einen weiten Weg auf sich, um Christus zu hören. Christus ist berühmt geworden. Und das waren nicht irgendwelche Leute. Das waren die Experten der jüdischen Religion. Wer saß da, um Christus zu hören? Pharisäer und Gesetzeslehrer. Wer sind diese Männer? Wer sind die Pharisäer, die hier das erste Mal erwähnt werden im Lukas-Evangelium? Pharisäer? Die gehörten zu einer Strömung, einer Bewegung innerhalb des Judentums. Das waren ungefähr 6000 Männer zur Zeit Jesu. Pharisäer bedeutet Abgesonderte. Es waren Männer, die so streng das Gesetz Mose und die Überlieferung der Rabbiner befolgten, dass sie sich so vom übrigen Volk der Juden unterschieden und auch abgrenzten. Es waren Männer, die den jüdischen Glauben rein bewahren wollten, denn die Römer hatten das Land besetzt und die Pharisäer wehrten sich gegen jeden heidnischen Einfluss. Sie wollten die hebräische Lebensweise und das Judentum rein bewahren. Und darum waren auch sie einer der Gruppen, die sich am meisten den Messias herbeiwünschten, damit er sie endlich befreit von all den Heiden. Es waren also Männer, die es mit dem Gesetz und den jüdischen Überlieferungen ganz genau nahmen. Pharisäer sind strenge, religiöse Verfechter des Judentums, eine Bewegung. Wer sitzt da noch? Gesetzeslehrer. Oder auch Gesetzesgelehrte oder Schriftgelehrte genannt. Nun, das ist eine Bezeichnung für einen Berufsstand. Das waren Männer, die ein langjähriges Studium absolviert hatten. Sie haben in einer Schule das Gesetz Gottes und die jüdische Auslegungstradition zu diesem Gesetz studiert. Nach Abschluss dieses Studiums wurden sie dann offiziell zu anerkannten Schriftgelehrten ernannt. Damit waren sie Experten von dem Gesetz Mose, Doktoren der Theologie und nicht nur das. Gesetzesgelehrte waren vor allem Juristen. Sie setzten das jüdische Recht durch. Das heißt, sie studierten das jüdische Recht, um in der Rechtsprechung tätig zu sein. Strafprozessen, Zivilprozessen und so weiter. Und sie konnten dann auch eine eigene Ausbildungsstätte eröffnen, um als Rabbi dann andere zu unterweisen. Die Schriftgelehrten, die genossen ein hohes Ansehen im Volk. Man stand auf, wenn ein Gesetzesgelehrter den Raum betrat. Und du musst wissen, viele Schriftgelehrten waren sehr streng und zählten sich darum zu dieser Bewegung der Pharisäer. Wer sitzt also vor Christus um ihm zuzuhören? Die Experten, die Beschützer der jüdischen Religion. Sie kommen von weit her und sitzen dort, um Christus zuzuhören. Dann weißt du, wenn Christus lehrt, dann lernen die Lehrer. Wenn Christus lehrt, dann werden die größten Experten wieder zu den reinsten Anfängern, zu lächerlichen Amateuren. Wenn dieser, der das Wort Gottes ist, die Weisheit in Person lehrt. Wir haben das schon von Lukas erfahren, dass als Jesus 12-Jähriger im Tempel war, alle Schriftgelehrten des Tempels neben ihn erblassten, wie er sie in Staunen versetzte durch seine Weisheit. Aber warum kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten hier wirklich zu Christus? Nun, sie kommen, weil Christus so eine gewaltige Anziehungskraft auf die Menschen hat. Alle Aufmerksamkeit war auf ihn gerichtet, alles Volk lief ihm nach. Wir wissen durch andere Stellen sogar, es machte sie eifersüchtig, dass alles Volk ihm nachlief. Und eben weil er eine solch große Anziehungskraft hat, es so außergewöhnlich ist, dass alle ihn hören wollen, kommen jetzt die Experten, auch aus der Hauptstadt, aus der offiziellen Prüfzentrale. Sie kommen, um ihn kritisch zu beäugeln, ihn zu begutachten. Wer ist dieser Mann? Ist er ein gesetzestreuer Lehrer? Das Gerücht kursierte nämlich, manche sagten es, er sei der Messias, der Wunderwirke. Nun, das gilt es jetzt zu überprüfen. Und so sitzen sie in der ersten Reihe und lauschen. Die Profis müssen eine Expertise vornehmen. Dieser Jesus hat eine gewaltige Anziehungskraft. Sowas haben sie noch nie gesehen. Das müssen sie untersuchen. Und wie groß die Anziehungskraft Christi ist, können diese Experten nun mit ihren eigenen Augen sehen. Vers 18. Und siehe. Schau hin, was hier passiert. Siehe. Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab, mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Also Christus lehrt in einem Gebäude. Menschenmassen haben sich versammelt, um ihn zu hören. Man sieht diese Anziehungskraft, wie ein Magnet zieht er die Menschen an und es ist alles so proppevoll, es ist für niemanden mehr möglich, in dieses Haus zu kommen. Draußen steht eine Gruppe von Männern. Durch ein anderes Evangelium wissen wir, es waren 4 Männer. Und sie tragen einen gelähmten Mann auf einer Liege umher. Sie hatten von Christus gehört, dass er die Macht hat, Kranke zu heilen und dass er das Erbarmen hat, ist dann auch zu tun, wenn man ihn nur bittet. Es gab da nur ein Problem. Sie können nicht zu ihm durchdringen. Die Leute versperren ihn den Weg. Sie machen keine Rettungsgasse für diesen Mann. Sie machen keinen Platz. Nun, diese Männer hätten jetzt aufgeben können, nach Hause gehen können, frustriert, resigniert. Aber nein, Christus hat tatsächlich so eine gewaltige Anziehungskraft, dass hier Menschen nicht aufgeben, sondern ganz im Gegenteil. Jedes Hindernis überwinden, um zu Christus zu kommen und durchzudringen. Es war üblich, dass eine Treppe an der Außenseite des Hauses hoch aufs Dach führte. Flachdach, das man als eine Dachterrasse nutzte. Diese Männer tragen also den Gelähmten die Stufen hoch zum Dach des Hauses. Aber da gibt es keinen Eingang ins Haus, kein Dachfenster oder sonst etwas. Was tun sie? Gehen sie jetzt nach Hause? Stell dir das vor. Stück für Stück tragen diese Männer etwas von dem Dach ab. Die Elberfelder übersetzt hier Ziegel, vielleicht besser übersetzt Lehm. Sie mussten vermutlich Stroh und Lehm und anderes Material, das dort verbaut war, Stück für Stück abtragen. Wie wird das wohl für die Männer im Haus gewesen sein? Denn man hört irgendwelche merkwürdigen Geräusche da oben vom Dach und plötzlich rieselt es herunter. Es bröckelt herunter. Und du siehst jemand, da öffnet sich das Dach und Tageslicht dringt hinein. Und ein Gelähmter wird mit Seilen durch das Dach heruntergelassen, auf einer Liege. Und oben sieht man vier verschwitzte Männer hinunterschauen. Männer mit einem erwartungsvollen Gesicht. Sie schauen hoffnungsvoll auf diesen Christus, ob er sich wohl erbarmen möge. Und da liegt er nun, dieser gelähmte Mann, direkt vor Christus. In der Mitte, vor den Augen der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die garantiert in der ersten Reihe saßen. Sag, was sehen die Pharisäer und Schriftgelehrten hier? Nun, sie sehen die unfassbare Anziehungskraft Jesu Christi. Dass Menschen alle Hindernisse überwinden, nur um diesem Jesus zu begegnen. Menschen, die sich verzweifelt nach diesem Christus ausstrecken. Sie sagen, ich muss ihm begegnen, koste es, was es wolle. Menschen kommen zu Jesus und sie überwinden dabei alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Warum? Weil Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Gott zieht Menschen zu seinem Sohn. Der Sohn hat Anziehungskraft. Und sie werden kommen. Und Christus hat unfassbare Anziehungskraft. Diese Männer werden angetrieben, zu Christus zu kommen. Und dieser Antrieb heißt Glaube. Dass man glaubt, dass dieser Christus der Erlöser ist. Und dass man darum kommt, voller Vertrauen und Erwartung und Hoffnung, dass sich dieser Erlöser erbarmen wird. Diesen Glauben hatten diese Männer. Nachdem all das passiert und dieser Mann dort in der Mitte vor Jesus liegt, heißt es was in Vers 20? Und als er, Jesus, als er ihren Glauben sah. Das erste Mal, dass das Wort Glauben bei Lukas vorkommt. Glauben. Glauben meint, in Jesus den Erlöser zu erkennen und darum im Vertrauen zu ihm zu kommen. Voller Hoffnung, dass er sich über einen erbarmen möge. Ja, ein Drang zu haben, zu Christus kommen zu müssen und alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ob nun Mensch einem Wege stehen oder irgendwelche anderen widrigen Hindernisse. Und lasst uns hier kurz innehalten, denn sag, hat Christus auf dich diese Anziehungskraft? Diese unwiderstehliche Anziehungskraft? Hast du diesen Glauben, dass du Christus erkannt hast und darum zu ihm kommen musst, weil du nicht weißt, wo du sonst hingehen sollst? Er ist der Erlöser, du hast ihn erkannt. So, dass du dich von nichts und niemanden abhalten lässt. Selbst wenn sich dir Menschen in den Weg stellen. Selbst wenn die Umstände so widrig ausschauen. Du willst kommen. Und du lässt dich von nichts und niemanden abhalten. Du sagst, ich muss zu Christus kommen. Sonst bin ich verloren. Denn er spricht in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle mühseligen und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Die Frage ist, kommst du? Kommst du und überwindest du alles, was dich abhalten will? Bist du entschlossen wie diese Männer? Bist du entschlossen wie diese Männer, bis du Christus begegnet bist? Und auch wir Christen müssen uns das immer wieder fragen, denn wie schnell lassen wir uns im Alltag davon abhalten, zu Christus zu kommen? Er spricht, kommt her zu mir, lernt von mir. Und wir lassen uns abhalten von Menschen oder von widrigen Umständen oder irgendwelchen anderen Hindernissen, wirklich zu ihm zu kommen, in seinem Wort und im Gebet. Und ist es vielleicht nicht so, dass wir oft so wenig Segen und Hilfe und Beistand und Gnade erleben, weil wir eben so wenig kämpfen, um zu Christus zu kommen? So wenig uns wirklich bemühen, all die Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen, zu überwinden? In unserem täglichen Leben? Ja, es ist Arbeit, dieses Dach abzutragen. Aber es ist aller Mühe wert, denn darunter ist Christus. Und ich will ihm begegnen. Wir müssen uns mehr bemühen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, uns nicht aufhalten zu lassen. Und? Ja, es muss uns nicht nur darum gehen, dass wir selber zu Christus kommen, denn hier sind vier Männer, die ihren Freund zu Christus bringen. Er selbst kann ja nicht gehen. Es ist ihnen ein Anliegen, ihren Freund zu Christus zu bringen. Sag, ist es dein Anliegen? Also ringst du darum, andere Menschen zu Jesus zu führen? Freunde, Verwandte, Bekannte, dass du dich abmühst, sie zu Jesus zu bringen, weil du weißt, dass sie ihn brauchen und er der einzige Erlöser ist, der Rettung schenken kann. Nun, wir tragen keine Menschen auf Liegen zu Jesus, aber wir können liegen auf unseren Knien. Das heißt, Menschen zu Jesus tragen im Gebet, in intensiver Fürbitte. Die Frage ist, ringst du im Gebet? Ist dort Einsatz? Und ist dort auch mündlicher, praktischer Einsatz und Zeugnis für den Herrn? Ein ernsthaftes Bezeugen, ein eindringliches Reden, dass Menschen zu Christus kommen mögen. Bist du so ein Freund, wie einer von diesen Vieren, der alles gibt, um seinen Mitmenschen zu Jesus zu bringen? Welch ein Segen ist es, gläubige Freunde zu haben, die einen näher zu Christus bringen. Dieser Mann hatte 4 solcher Freunde. Welch ein Geschenk. Alle anderen dachten einfach nur an sich und hörten zu. Diese brachten ihren Freund. Überleg dir gut, mit wem du Zeit verbringst. Wer deine Freunde sind. Sind es Menschen, die dich von Christus wegführen? Oder sind es Menschen, die sich anstrengen, damit du näher zu Christus kommst? Nun, lasst uns nicht sein wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich einfach intellektuell und kritisch mit Jesus auseinandersetzen, aber es gibt einfach diese Distanz und man hat nichts mit Jesus zu tun. Lasst uns sein wie diese hier, dass wir kommen, komm zu Christus und erbarmen, Hilfe, Erlösung suchen. Jesus sagte einmal in Johannes 6 wieder, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und genau das sehen wir hier. Wie würden wir reagieren, wenn jemand das Dach öffnet, während wir lehren? Diese Männer kommen zu Christus im Glauben und sie werden nicht enttäuscht. Er wird nicht hinausgestoßen. Jesus erbarmt sich über ihn. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Christi außergewöhnliche Vollmacht, Sünden zu vergeben. Christi außergewöhnliche Vollmacht, Sünden zu vergeben. Vers 20. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Wozu kommen diese Männer und bringen ihren Freund noch gleich? Also eindeutig kommen sie doch im Glauben, dass Christus ihn heilen kann, oder? Christus sieht ihren Glauben. Das heißt, er sieht den Glauben der 4 Freunde, er sieht den Glauben des Gelähmten. Er kennt ihre Herzen, er sieht ihre Taten. Er sieht, das ist ein hartnäckiger Glaube, ein Glaube, der Hindernisse überwindet, der sich nicht aufhalten noch entmutigen lässt, der nicht resigniert, sondern der alles gibt, um zu Christus zu kommen. Ein Glaube, der sich in Werken erweist. Und wie reagiert Christus auf diesen Glauben? Er spricht, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Eigentlich hätte man erwartet, dass Christus jetzt spricht, Mensch, sei geheilt, steh auf und geh. Doch er spricht, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Christus tut hier erst einmal nichts in Bezug auf seine körperliche Heilung. Anstatt ihm zu schenken, dass er wieder laufen kann, schenkt er ihm die Vergebung seiner Sünden. Und wisst ihr, das ist eine Lektion für alle Anwesenden. Das eigentliche Problem des Menschen ist nicht körperliche Krankheit oder Behinderung oder Sonstiges, sondern der Zustand deiner Seele. Deine Sünden sind das wahre Problem. Deine Sünden machen dich wirklich elend vor Gott. Der Gelähmte liegt da und man denkt sich, oh, welch große Not. Aber Christus schaut tiefer und sieht noch größere Not. Und darum tut Christus ein weitaus größeres Werk, ein größeres Wunder als Beine zu heilen. Er heilt seine Seele. Er spricht, deine Sünden sind dir vergeben. Vergebung ist unendlich viel mehr wert als Heilung um gesunde Beine zu haben. Denn was bringt es, einem Menschen gesunde Beine zu haben und doch wieder zu sterben und aufgrund der Sünde in die ewige Hölle zu gehen? Aber Vergebung der Sünden bedeutet geheilte, wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Eine geheilte Seele, eine befreite Seele von aller Sündenlast und Schuld. Und damit Rettung vor der ewigen Verurteilung in Gottes jüngsten Gericht. Rettung vor der ewigen Verdammnis. Christus spricht diesem Mann für gerecht und schenkt ihm damit das Recht auf das ewige Leben im Königreich, im Himmelreich Gottes. Verstehst du? Das Wunder ist unendlich viel größer, als Beine gesund zu machen. In Matthäus Evangelium lesen wir, dass Christus zu ihm sagte, sei guten Mutes, Kind. Deine Sünden sind dir vergeben. Sei getrost, sei guten Mutes, mein Kind. Sicher wird dieser Mann nicht nur traurig gewesen sein wegen seiner leiblichen Not. Er hatte seelische Not. Und Christus hat sie gesehen. Christus sieht den Glauben des Mannes und den seiner Freunde und er vergibt ihm alle seine Sünden. Und zwar sofort, in einem Augenblick, spricht er diesen Mann gerecht. Und er erlässt ihm alle Schuld. Manche meinen, man müsste sich jahrelang irgendwie abplagen und erst viele gute Werke leisten und viele Gebete sprechen und Verdienste ansammeln, um dann irgendwie sich so einen Sündenerlass von Gott zu verdienen. Nein, Christus spricht ein einziges Wort und er vergibt alle Sünden des Menschen in einem Augenblick. Nicht aufgrund von irgendwelchen Werken, sondern einfach aufgrund des Glaubens, wie es geschrieben steht in Epheser Kapitel 2. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Hast du das erlebt? Hast du das erlebt? Vergebung deiner Sünden. Nicht aufgrund von irgendetwas, was du geleistet hast, sondern einfach, weil du zu Christus kommst, im Glauben, im Vertrauen und ihn herzlich bittest, dass er dir alle deine Sünden vergeben möge. Es gibt keine wichtigere Frage für dich zu klären als diese. Ja, du magst so manche Not haben in deinem Leben. Vielleicht auch Krankheit und manches körperliche Gebrechen oder andere Nöte. Du musst wissen, es gibt keine größere Not in deinem Leben als diese. Die Frage zu klären, hast du Vergebung deiner Sünden? Du musst freigesprochen werden in Gottes Gericht, auf dass du nicht verurteilt noch verdammt wirst, sondern ewiges Leben hast. Hast du Sehnsucht danach? Kommst du zu diesem Christus? Oder bist du wie die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die das alles hören? Aber anstatt aufzuspringen und zu sagen, dann vergib auch mir. Nein, sie hören das und sie ärgern sich darüber. Schau dir an, wie die Experten des Judentums nun darauf reagieren. Vers 21. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Sie fangen an zu überlegen. Ja, sie kannten die Schriften. Sie wissen, was zum Beispiel in Jesaja Kapitel 43 steht. Sie kennen das alles auswendig. Sie wissen, da heißt es in Jesaja Kapitel 43, Vers 25, da spricht der Herr, ich bin es. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Wer ist es, der Sünden vergibt? Allein der Herr. Nur Gott allein hat die Macht, Sünden zu vergeben. Wenn ein Mensch behauptet, er könne Sünden vergeben, dann ist er ein Lästerer. Er redet freche, überhebliche, stolze Worte. Es ist eine Anmaßung. Es ist Gotteslästerung zu behaupten, ein Mensch könne das tun, was nur Gott allein zu tun vermag. Ein Mensch kann keine Sünden erlassen. Das geht nicht. Und darum denken die Pharisäer und Schriftgelehrten, was bildet der sich eigentlich ein? Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Nur Gott kann Sünden vergeben. Ja, das ist wahr. Stimmt. Aber ihre Schlussfolgerung ist falsch. Nur Gott kann Sünden vergeben, also sagen sie, er ist ein Gotteslästerer. Richtig müsste die Schlussfolgerung lauten, nur Gott kann Sünden vergeben. Also muss dieser Gott sein. Der hier vor uns steht, muss Gott in Person Fleisch geworden. Der Messias, der Christus. Aber nein, so denken sie nicht. Sie haben böse Gedanken. Christus ist der Herzenskenner. Er weiß, was in ihnen vorgeht. Er kennt ihre Gedanken. Darum Vers 22, als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte. Und das Wort, das hier wieder für erkannte benutzt werden, wie heute Morgen, ist diese stärkere Form im Griechischen von erkennen. Es meint tiefgreifende, völlige Erkenntnis. Jesus kennt sie durch und durch. Ja, sie dachten, sie kämen ihn zu untersuchen und zu überprüfen. Nein, in Wirklichkeit erforscht er sie. Und er deckt das Böse auf, das in ihrem Herzen ist. Ihre Gedanken. Vers 22. Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen. Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Das religiöse Establishment ist gekommen, ihn genau unter die Lupe zu nehmen. Und sie reiben sich die Hände, denn sie haben etwas gefunden, was ihn doch disqualifiziert, ein Rabbi zu sein. So ein Lästerer müsste man steinigen, sagen sie. Nie und nimmer kann dieser Mann Sünden vergeben. Welch eine Anmaßung. Also gibt Christus ihnen nun einen unwiderlegbaren Beweis dafür, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das ist einfach. Und das kann theoretisch jeder. Man sieht ja nicht, ob es eintrifft oder nicht. Vergebung, Erlass der Sünden, ist eine unsichtbare Sache. Es ist ja nicht so, dass wir wie bei der Pilgerreise dem Buch alle mit so einer schweren, sichtbaren Last auf dem Rücken laufen. Und wenn jemand vergeben wird, dann sieht man, dass diese Last hinunterfällt. Nein, Vergebung kann man nicht sehen. Du kannst sie weder verifizieren noch falsifizieren. Das heißt, jemand kann einfach behaupten, Sünden zu vergeben, theoretisch. Christus gibt ihnen den Beweis, dass er nicht bloß redet, sondern dass sein Wort Autorität hat, dass er Vollmacht besitzt. Das heißt, was er sagt, geschieht auch. Sein Wort der Vergebung ist rechtskräftig. Es ist vor Gott gültig. Es ist wirksam. Also demonstriert er ihnen, dass er die Vollmacht Gottes besitzt, zu gebieten, und es geschieht. Vers 24. Damit ihr aber wisst, nicht erahnen könnt, sondern wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Hast du gehört, wie Christus sich hier selbst nennt, das erste Mal im Lukas-Evangelium? Die Schriftgelehrten kannten diesen Titel, der Menschensohn. Ein Titel des Messias. Woher stammt er? Aus Daniel Kapitel 7. In Daniel Kapitel 7 heißt es folgendes, ab Vers 13. Daniel spricht, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft, man könnte auch übersetzen Vollmacht und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Hier ist die Rede von dem Menschensohn, dem die Vollmacht Gottes übergeben wird. Das heißt, die Herrschermacht, die völlige Autorität, die Befehlsgewalt. Und zwar über alle Menschen, über ausnahmslos alle Menschen. Ihm gehört die Erde samt allen Bewohnern, ihm gehört jede Menschenseele. Er entscheidet über das Schicksal eines jeden einzelnen Menschen. Er ist der König aller Könige und damit hat er auch alle Macht, Sünden zu vergeben, wem immer er will. Er ist der Menschensohn. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Vor ihren eigenen Augen beweist der Menschensohn nun, dass er die göttliche Vollmacht besitzt, zu tun, was nur Gott zu tun vermag, nämlich einen Menschen zu heilen durch sein Allmachtswort. Am Anfang, Vers 17, da lasen wir noch, und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Genau das sehen wir nun. Christus tut ein Wunder, das nur der Herr tun kann. Es ist Gottes Kraft, es ist die Kraft des Herrn, die hier wirkt. Er heilt den gelähmten Mann in der Kraft Gottes. Er spricht ein Wort und es geschieht. Sein Wort ist tatsächlich in der Vollmacht Gottes gesprochen. Und natürlich wissen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, was das bedeutet, was sich dort vor ihren Augen zuträgt. Sie kennen diese Prophezeiung aus Jesaja 35, wo die Rede davon ist, dass der Herr selbst kommen wird. Und dann heißt es da in Jesaja 35 ab Vers 5, Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Und dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Alles Zeichen, die Christus gewirkt hat. Und hier hören wir von der Heilung eines Gelähmten. Ein Lahme wird geheilt? Es muss der Herr sein, der gekommen ist. Wie Nikodemus einst zu Jesus sagte, wir wissen, dass Gott mit dir ist, denn niemand tut die Zeichen, die du tust, es sei denn, Gott ist mit dir. Er wirkt ein Wunder, das sie nicht wegerklären noch bestreiten können. Was hier geschieht, ist unfassbar und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Christus bringt Menschen außerordentlich zum Staunen. Vers 25. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und er ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Wie wird es diesem Mann ergangen sein? Erst werden ihn alle Sünden vergeben. Alle. Alle Sünden. Und dann wird er auch noch von seiner Krankheit geheilt. Welch ein Gefühl der Glückseligkeit muss ihn durchströmt haben. Sogleich stand er auf, sogleich, als sei er nie gelähmt gewesen. Und es heißt, er stand vor ihnen auf, vor den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wie muss es gewesen sein, als er seine Matte zusammenrollte, aufstand und durch ihre Mitte schritt, geheilt. Jetzt werden plötzlich alle Platz gemacht haben für ihn. Alle werden hinterhergeguckt haben. Was ist das gerade wirklich passiert? Es ist bewiesen. Christus ist der Menschensohn. Er ist der Messias. Der, der die Vollmacht Gottes besitzt. Er hat die Macht, Sünden zu vergeben. Sein Wort gilt. Nein, Christus ist kein falscher Prophet, kein Betrüger, der die Menschen von Gott wegführt. Das Gegenteil ist wahr. Was tut der Geheilte? Vers 25. Er geht in sein Haus und verherrlicht Gott. Nach so vielen Jahren kann er endlich nach Hause gehen. Nicht getragen. Er geht nach Hause. Und was tut er dort? Er verherrlicht Gott. Er lobpreist Gott. Er feiert ihn. Er jubelt. Er gibt Gott die Ehre. Denn er wusste, dieses Werk ist Gottes Werk. Und auch alle anderen, gaben Gott die Ehre. Vers 26. Und Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Staunen ergriff sie alle. Im Griechischen steht da Ekstasis. Das heißt, sie waren außer sich. Sie können ihren Augen nicht glauben. Sie sind fassungslos, sprachlos. Sie müssen sich kneifen, ob das Wirklichkeit ist, was sie da gerade erlebt haben. Und das heißt, sie wurden mit Furcht erfüllt. Schrecken überkam sie. Es lief ihnen kalt den Rücken runter. Sie konnten das alles nicht begreifen, aber das war klar. Gott, der Heilige, er hat in Macht gewirkt in ihrer Mitte. Gott hat in ihrer Mitte ein mächtiges Werk getan. Der Herrliche, der Erhabene, der dreimal heilige Gott. Sie fürchten sich. Ihnen ist bewusst, dass sie gerade in der Gegenwart Gottes Gewaltiges erlebt haben. Und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt. Und sie sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Paradoxes gesehen. Etwas, das gegen alles geht, was wir bisher kannten. Es sprengt die Welt unserer Vorstellungskraft. Ja, so ist Christus. Verstehst du? Wozu schreibt Lukas all diese Dinge für uns auf? Warum hat er das nochmal alles zusammengetragen für uns, dieser Arzt? Warum? Damit wir völlig gewiss sind, dass es die Wahrheit ist, was wir hier hören. Er hat sich Mühe gemacht, dem allen nachzugehen, akribisch. Denk dran, in Vers 21, da fragten die Schriftgelehrten und Pharisäer, wer ist dieser? Ja, das Lukas-Evangelium wurde aufgeschrieben, damit du eine Antwort darauf hast. Damit du glaubst, voller Gewissheit, Jesus, er ist der Christus, er ist der Menschensohn, der Einzige, der die Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben. Uns ist kein anderer Name unter den Himmeln gegeben, in den wir gerettet werden müssen, als alleine der Name des Herrn Jesus Christus. Er besitzt unvorstellbare Kraft. Die Frage ist, ob du zu ihm kommst, im Glauben. Spürst du diese Anziehungskraft? Kommst du zu ihm? Zieht der Vater dich? Alle, die der Vater seinem Sohn gegeben hat, sie werden kommen. Und er wird sie retten. Ist es nicht erstaunlich, der Menschensohn kommt, der die Schicksalsgewalt hat, wie bei jeder Menschenseele? Und es heißt von ihnen Vers 17, und des Herrn Kraft war bei ihm, damit er heile. Es hätte auch heißen können, die Kraft des Herrn war bei ihm, damit er zerstöre, damit er strafe, damit er verderbe. Aber nein, es ist Gnadenzeit. Er kommt, um zu retten. Dieser Menschensohn, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und er kommt nicht bloß, um körperliche Krankheiten zu heilen. Das wäre das Geringste. Er kommt mit der Macht, alle Sünden zu vergeben. Verstehst du? Glaubst du diesem Zeichen, das dir heute bezeugt wurde, dieser Demonstration, dieser Vollmacht? Glaubst du, dass er die Macht hat, dir alle deine Sünden zu vergeben? Dann komm im Glauben, im Vertrauen und bitte ihn darum. Wenn dein Glaube echt ist, dann wird er hartnäckig sein. Dann wirst du dich von nichts abhalten lassen. Weder von irgendeinem Menschen, noch von irgendwelchen widrigen Umständen. Du wirst komm, sag, sind deine Sünden vergeben. Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir wegstoßen. Nun, und hast du das schon erlebt? Dann verherrliche deinen Gott und preise ihn und bete ihn an, jeden Tag, in alle Ewigkeit für diese Gnade. Und bedenke bei all dem, sag, was ist leichter? Zu sagen zu einem Sünder, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu einem Lahmen zu sagen, steh auf und geh umher? Nur die erste Antwort, die wir Menschen geben würden, wäre natürlich zu sagen, zu einem Lahmen steh auf, denn das ist gleich sichtbar und da sieht man, ob das wirkt oder nicht. Das kann man nicht vortäuschen. Nun, lass mich dir sagen, es gibt nichts Schwereres für Christus, als zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Denn es kostete unserem Herrn Jesus sein Leben, um diese Worte zu sprechen. Nichts war schwerer. Nichts war schwerer, als unsere gewaltige Sündenlast zu tragen und damit den gewaltigen Zorn Gottes zu erdulden am Kreuz, damit dir vergeben werden kann. Damit Christus zu diesem gelähmten Mann sprechen konnte, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, musste Christus selbst Mensch werden und seine Hände und seine Beine wurden ans Kreuz festgenagelt, unbeweglich wie ein Gelähmter. Er konnte sich nicht von der Stelle rühren, bis die volle Ladung des gesamten Zornes Gottes sich über ihn entlud. Und er trug es alles alleine. Verlassen von allen Freunden. Da war niemand. Er allein trug alle unsere Krankheit, alle unsere Sünden, damit wir getragen werden zu Christus durch seine Gnade und diese Worte hören. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Willst du diesen Jesus nicht dafür preisen und ihm alle Ehre geben? Und lass mich das noch hinzufügen. Manche von euch sind gläubig, aber ihr mögt euch gerade vorkommen, als seid ihr Lahme, Gelähmte. Ihr seid wie gelähmt. Andere müssen euch im Grunde tragen, hinterher schleifen. So wie es heißt in Hebräer Kapitel 12, ab Vers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Damit sind Menschen in der Mitte der Gemeinde gemeint, die hinken, die lahm sind, die zurückbleiben auf dem Weg, die abirren. Nun, bist du so jemand, der gefühlt hinterher hinkt, den man irgendwie mitschleifen muss, der geistlich lahm geworden ist, vielleicht durch so manche Sünde, durch die du zu Fall gekommen bist und du liegst da und kannst kaum noch aufstehen. Und schau doch, hier ist der Menschensohn, der die Vollmacht hat. Hier ist Hoffnung für dich. Du musst nicht bleiben in diesem Zustand. Er kann dir heute, in diesem Moment, alle deine Sünden vergeben, sodass du guten Mutes nach Hause gehen kannst, festen Schrittes im Glauben, als seist du niemals gelähmt gewesen. Und du wirst Gott verherrlichen. Denn hier ist Christus in unserer Mitte. Der spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Darum komm, lasst uns kommen im Glauben, alle Hindernisse überwinden zu Christus, unserem Retter, dem, der in alle Ewigkeit gepriesen sei, der den Namen über alle Namen hat, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus Christus, du verheißener Sohn des Menschen, du Messias, unser Christus, der du gekommen bist in der Vollmacht Gottes, um Sünden zu vergeben und zu heilen, was krank ist und im Sterben liegt. Und aufzurichten, was schlaff und lahm ist. Und der du dafür dich selbst dein eigenes Leben hingegeben hast, um solche Worte sprechen zu können. Herr, wir beten dich an. Wir danken dir für dein unendlich großes Erbarmen, das auch uns heute alle noch völlig verblüfft zurücklassen sollte. Denn es ist unvorstellbar, es geht gegen alle Vernunft, es ist völlig paradox, dass der Heilige Gottes selbst Mensch wird und stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz für uns ungerechte Sünder, um uns zu heiligen, um uns das Himmelreich zu erwerben, um uns mitsitzen zu lassen auf seinem Thron, um mit ihm zu herrschen. Herr, was hast du unterlassen? Zu unserem Heil. Du hast dich selbst gegeben. Und in dir haben wir alle Verheißungen der Himmelswelt. Und wenn der Vater dich selbst seinen eigenen Sohn gegeben hat, wie wird er uns mit dir nicht alles geben? Und so fallen wir nieder und beten an. voller Staunen über dein großes Erbarmen, über deine große Liebe, über die unendliche Weisheit des Planes Gottes, der in dir offenbart wurde. Dass uns die Sünden vergeben sind durch den Glauben, den auch du in uns wirkst. Und so können wir einfach nichts tun, Herr. Wir sind wie der Gelähmte. Wir können einfach nichts tun. Aber du hast dich erbarmt und hast uns Glauben geschenkt und hast uns die Sünden vergeben. Und so bitten wir für uns alle, dass wir dich mehr erkennen, dass wir mehr staunen über dich und dass wir nicht dabei stehen bleiben, dass wir staunen, sondern dass wir dir Lob und Dank und Preis geben. Und dass wir hinfort auch leben als solche, die guten Mutes sein können, weil sie gerecht gesprochen sind, frei von ihrer Sündenlast und die deine Ermahnung ernst nehmen, hinfort nicht mehr zu sündigen. Und wir beten für die unter uns, die schlaffe Hände haben und lahme Knie. Herr, dass doch die Lahmen in unserer Mitte nicht abirren mögen, sondern dass du sie stärkst, dass du sie auch heute durch diese Predigt ermutigt hast, dass sie erleben dürfen, wie du sie heilst, wie ihre Hände erstarken, wie ihre Knie wieder Kraft bekommen und sie wieder laufen und gehen können, ohne matt und ohne müde zu werden, weil du es bist, der den Müden Kraft gibt. Und wir beten für die in unserer Mitte, die noch nicht gehört haben, deine Sünden sind dir vergeben. Wir beten, dass du sie doch ziehen mögest, Herr. Dass sie, wenn sie doch hören, wie gut und gnädig du bist, wie du sprichst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Dann sorge dafür, dass sie kommen. Dass sie heute gesehen haben, welch große Anziehungskraft von dir ausgeht, wie herrlich du bist, und dass sie kommen und dass sie Hindernisse überwinden und dass sie glauben und auch hören dürfen, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, Herr, unsere Sorge dafür, dass wir, da wir so gerechtfertigt und gestärkt sind, auch heilig leben für dich. Dass wir uns sogar trennen von falschen Freunden, die uns eher von dir wegführen. Und die Gemeinschaft der Heiligen suchen. Die Gemeinschaft von Freunden, die uns immer wieder näher zu dir hinbringen. Die uns stützen, wenn wir vielleicht selbst schlaff und lahm geworden sind. Und so hilft, dass wir auch so füreinander einstehen, wie diese vier Freunde für ihren Freund eingestanden sind und wie sie für ihn gearbeitet haben und wie sie sich nicht haben abbringen lassen und nicht entmutigen lassen, bis er die heilenden Worte hörte. Und so lass uns auch füreinander einstehen und für die du uns in unseren Weg führst, für unsere Verwandten und wer es sein mag, dass wir auch für sie auf unseren Knien liegen, dass auch sie dich kennenlernen mögen und Vergebung all ihrer Sünden und Heilung ihrer schlimmsten Krankheit haben. Und so lass uns erleben, Herr, wie du auch heute, auch in unserer Mitte, noch so mächtig wirkst wie damals, wie du heilst und Sünden vergibst und beweist, dass du die Vollmacht Gottes hast, dass du der Sohn des Menschen bist, dass du selbst Gott bist, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Lass doch viele das noch erkennen, bevor es zu spät ist, bevor du kommst, in Vollmacht zu verderben. Und so preisen wir dich, unseren allmächtigen, herrlichen Gott und Retter, Jesus Christus. Amen.